Breitband. Topic.
Welche Rolle spielen technische Werkzeuge im Internet für den politischen Diskurs? Schreiben wir vielleicht mit dem Netz so eine Art Systemupdate für unsere Gesellschaft? Schließlich waren die Möglichkeiten für Information und Partizipation noch nie besser als heute. Ein weiterer Grundstein dafür soll mit einem frei zugänglichen, kollektiv verwalteten Gesetzesarchiv im Netz gelegt werden.
Und warum eigentlich? Denn die etwa 6000 Gesetze und Verordnungen des Bundes, die sind im Internet offiziell schon lange zu finden, aber sind eben nur die jeweils aktuell geltenden Fassungen. Und gleich mehrere Projekte wollen das ändern. Auf Plattformen wie buza.de oder gesetzwiki.de werden Gesetzesänderungen im Zeitverlauf dokumentiert und diskutiert. Und eben ganz neu im Rennen ist ein Projekt des Open-Data-Aktivisten und Programmierers Stefan Wehrmeier. Er hat nämlich auf der Softwareplattform GitHub ein Archiv deutscher Bundesgesetze und Verordnungen geschaffen.
Ja, wer hat an welchem Gesetz mitgeschrieben? Wann gab es wo Veränderungen? Die Entstehung, Entwicklung und auch die Aktualisierung von Gesetzestexten, die soll eben im Netz nachvollziehbar werden. Nicht zuletzt sollen auch eigene Vorschläge, zum Beispiel gegen Mängel in Gesetzestexten, gemacht werden können. Aber was bringen solche Online-Tools und wie können sie dazu beitragen, unsere Demokratie konstruktiv zu gestalten? Darüber werden wir gleich sprechen. Zuerst erklärt uns Tarek Amia, worum es in dem neu gestarteten BundesGIT-Projekt genau geht.
Werkzeuge, die sich bei der Entwicklung von Programmcode bewährt haben, können auch bei der Pflege von Gesetzestexten nützlich sein. Davon ist der Berliner Softwareentwickler Stefan Wehrmeier überzeugt. Sein Online-Projekt auf der Internetplattform GitHub soll nun mit Hilfe erprobter Software-Tools die Entwicklungsgeschichte deutscher Gesetze automatisch dokumentieren.
Entwickler arbeiten mit Versionskontrollsystemen, da haben wir halt Texte drin und können genau nachvollziehen, wer hat wann welche Zeile in diesem Text geändert. Und mir war irgendwie klar, Gesetze müssten eigentlich auch so in ein System hineingebracht werden, um halt genau nachvollziehen zu können, wer hat wann was geändert.
Programmierer nutzen seit Jahren freie Software wie Git, um gleichzeitig den Code eines Computerprogramms zu bearbeiten. Anschließend führt Git automatisch die unterschiedlichen Versionen in einem Text zusammen und dokumentiert die geplanten Änderungen im Detail.
Wir machen das mit Software halt mit sehr, sehr schönen und sehr intelligenten Werkzeugen. Und da habe ich das Gefühl, da muss halt die Politik noch ein bisschen was lernen.
Stefan Wehrmeier sieht einen Zugewinn an Transparenz, wenn man diese Technik auch auf Gesetzestexte anwendet.
Gesetze regeln unser Zusammenleben und deswegen sollten diese eigentlich online für alle sichtbar und nachvollziehbar auch zusammengeschrieben werden. Und letztlich ist natürlich gut, dass dann es einen Bundestag gibt, der darüber abstimmt. Aber ich will natürlich trotzdem wissen, welcher Abgeordnete hat denn tatsächlich welchen Vorschlag gemacht und wie ist das Gesetz zustande gekommen? Und das ist definitiv verbesserungswürdig.
Wehrmeier hat deshalb 4,7 Millionen Textzeilen von mehr als 6000 deutschen Gesetzen auf der offenen Plattform GitHub zugänglich gemacht. Nach und nach sollen diese Gesetze um Entwürfe, historische Versionen und aktuelle Änderungen ergänzt werden.
Wir haben hier größtenteils erstmal eine Datengrundlage geschaffen. Sobald wir das halt in einem maschinenlesbaren Format haben, also die Änderungen und die Gesetze in einem Format, das man sehr einfach weiterverwenden kann, kann man halt mit neuen Werkzeugen, mit neuer Software darauf aufbauen.
Langfristig könnten Gesetze mithilfe solcher Systeme sogar verbessert werden. So könnten sie von sich aus prüfen, ob Änderungsvorschläge zu Gesetzen plausibel sind.
Sind alle Paragraphen, die da referenziert sind, gibt es überhaupt noch in dem anderen Gesetz? Oder ist dieser Absatz vielleicht viel zu lang und zu komplex? Das kann man sicherlich auch messen. Und vielleicht sollte der einfach nochmal neu bearbeitet werden, weil das wird immer länger und größer und niemand versteht es mehr. Weil darum geht es ja auch, dass der Bürger, der Mensch, jetzt sich das Gesetz auch versteht.
Anders als etwa von der Online-Enzyklopädie Wikipedia gewohnt, darf bei Git allerdings nicht jeder das Urdokument umschreiben, sondern nur Anmerkungen machen. Wehrmeier glaubt, dass die transparente Präsentation aller deutschen Gesetze die demokratische Beteiligung jenseits des Parlaments beleben wird.
Das wäre sehr schön, wenn der Bundestag das einsetzen würde, aber wir wollen natürlich auch, dass die Menschen daran mitarbeiten. Dass vielleicht irgendwie, wenn es eine Änderung gibt und die wollen viele Menschen unterstützen, dann können sie das auf dieser Plattform auch tun und dann wird halt vielleicht, das ist auch eine Kampagnenmöglichkeit. Ja, vielleicht kann man damit dann tatsächlich auch mal irgendwann mal was bewirken. Letztlich Gesetze tatsächlich im Internet und über Software zusammenzubauen, ist, glaube ich, eine gute Möglichkeit.
Gesetze als eine Art Programmcode für die Demokratie. Stefan Wehrmeier findet diesen Vergleich plausibel.
Software mit Gesetzen zu vergleichen, das funktioniert sehr gut, allein auf der Ebene, dass es beide Texte sind und man da ganz neutral als Text draufschauen kann. Aber irgendwo hört es dann natürlich auch auf. Aber trotzdem, ja, es funktioniert eigentlich ganz gut, alleine, weil man halt die gleichen Werkzeuge darauf anwenden kann, wie ich halt gezeigt habe.
sagt Stefan Wehrmeier in einem Beitrag von Tariq Amir. Software und Gesetze, da gibt es also Gemeinsamkeiten. Und die große These, die Sie eben schon gehört haben, sei nochmals wiederholt. Gesetze stellen eine Art Programmcode für die Demokratie her, das könnte man so sagen. Und diesen Vergleich, den wollen wir gerne vertiefen. Und zwar mit der Netzaktivistin Anke Domscheit-Berg und mit Christian Humborg, Geschäftsführer von Transparency International Deutschland.
Ja, vor der Sendung haben wir mit beiden gesprochen und wollten zuerst einmal wissen, warum es überhaupt wichtig ist, die historische Entwicklung von Gesetzen nachvollziehbar zu machen.
Ich denke, Gesetze sind deshalb wichtig, auch historisch zu kennen, weil ja immer ein Gesetz dann gilt in der Form, wie es gerade formuliert ist. Das heißt, wenn ich etwas mache, was möglicherweise verboten ist, das Gesetz verbietet es aber noch nicht, aber einen Tag später würde es verbieten, dann kann ich dafür nicht bestraft werden rechtlich. Da gab es früher in der alten Welt dann immer Bücher, wo man das nachlesen konnte, in den amtlichen Veröffentlichungen. Und heute kann man das halt ein bisschen einfacher und viel weniger kompliziert haben. Und vor allen Dingen alle können auch darauf zugreifen.
Frau Domscheit-Berg, was ist für Sie die Bedeutung dieser historischen Entwicklung von Gesetzen, die so nachvollziehbar gemacht werden können?
Ich glaube, dass es sehr interessant sein kann, auch zu gucken, welche Koalitionen zu welchen Zeitpunkten in ihrer Regierung bestimmte Schwerpunkte gesetzt haben. Denn die Rhetorik von Parteien unterscheidet sich sehr oft in dem, was sie tun. Manchmal geht es auch relativ konform mit dem, was sie tun. Und dann ist es zum Beispiel sehr interessant zu sehen, wird von einer bestimmten Partei immer das Soziale propagiert. Und was haben Sie aber tatsächlich an sozialen Verbesserungen für Menschen durchgesetzt? Oder haben Sie möglicherweise gesetzestechnisch genau das Gegenteil getan? Und da kann man dann gucken, in welchen Zeiträumen gab es welche Schwerpunkte. Man kann auch dadurch, dass man im Prinzip Anwendungen entwickeln kann, die diese Daten auf GitHub verarbeiten, und diese GitHub selber ist ja mehr für Experten ein Werkzeug, aber wenn man kleine Apps macht daraus, die das verarbeiten, dann kann man zum Beispiel eine App haben, wo man so einen kleinen Schieberegler hin und her schieben kann auf einem Zeitstrahl und kann dann gucken, wie haben sich denn die sogenannten Hartz-IV-Gesetze, wie haben die sich eigentlich entwickelt? Wie hat sich das Familienrecht entwickelt? Wann sind bestimmte Veränderungen entstanden und wer hat diese Einflüsse gemacht? Ein letztes, was ich noch ganz wichtig finde, ist eine bestimmte Art, Politik zu machen im Bundestag über Artikelgesetze. Und zwar insbesondere dann, wenn man unpopuläre kleine Änderungen in Gesetze hineinschleusen möchte, mit möglichst wenig Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit. Diese Artikelgesetze sind nämlich Gesetze, in denen mehrere einzelne Artikel von anderen Gesetzen verändert werden, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben müssen. Also ein Sammelsurium-Gesetz, das andere Gesetze verändert und sehr gerne benutzt wird, um heimlich Dinge zu verändern. Und das kann man dann auch sichtbar machen über eine Anwendung, die diese Daten in GitHub verarbeitet und transparent macht.
Aber diese Anwendung müsste natürlich erst noch geschrieben werden. Wer ist denn jetzt konkret die Zielgruppe dieses Projektes? Was glauben Sie?
Für dieses Projekt ist das, wie bei den anderen Dingen, die auf GitHub auch liegen, das ist also viel Programmiercode, liegt dort sehr viel herum. Das ist ein Werkzeug für Experten, für Entwickler, für zum Beispiel Entwickler von bestimmten Anwendungen. Auf Basis dieser Anwendungen können dann aber ganz, ganz viele Bevölkerungsgruppen daraus wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Das können Politiker selber sein, die wissen wollen, wie sich eine bestimmte Gesetzeslage entwickelt hat. Das können Rechtswissenschaftler sein, das können aber auch Journalisten sein, die dann wiederum Texte schreiben können, die die komplette Zivilgesellschaft ja aufnehmen und wo man für die breite Bevölkerung Sachen aufarbeiten kann.
Also ich könnte für meine eigene Arbeit mir schon vorstellen, dass es interessant wäre, bei den bestimmten Gesetzen, die jetzt bei unserer Organisation, Antikorruptionsorganisation, besonders wichtig sind, dass wir uns dann anschauen, und wir haben ja auch manchmal die Situation, dass wir uns fragen, wann war da nochmal die letzte Gesetzesänderung, was hat sich da geändert? Gleichwohl sehe ich da aber dann doch schon eher einen sehr spezifischen Nutzerinnen- und Nutzerkreis und sehe das jetzt nicht besonders weit verbreitet, weil da muss man natürlich schon sehr tief dann auch einsteigen. Ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie eine Breitenanwendung findet und irgendwelche Kids gucken, wie sich Gesetze verändern, aber dazu ist es ja auch, glaube ich, gar nicht gedacht.
Welche Rolle schreiben Sie der Technologie, im Speziellen dem Netz, zu, was Transparentmachung angeht im politischen Bereich? Also klang so, als würden Sie den Werkzeugen, die im Netz zur Verfügung stehen, gar nicht so ein großes Potenzial zusprechen würden.
Ich glaube schon, dass die Werkzeuge auf der einen Seite zwar unglaublich wichtig sind, auch Dinge erleichtern, aber im Kern können die natürlich zwei Dinge nicht verändern. Das eine ist, dass man auch immer Akteure braucht, die sich intensiv damit auseinandersetzen, die sich auch auskennen in der Regel. Das kann man dann auch nicht eben schnell sich meistens anlesen, das ist oft schwierig. bei wichtigen politischen Fragen, die eben nicht so verschwinden, wie Frau Domscheit-Berg das dann beschrieben hat, dass das irgendwie am Rande in der Bundestagssitzung bei den großen wichtigen Konflikten, da habe ich schon den Eindruck, dass wenn ich die Medien konsumiere, ich auch einen Eindruck habe, wo unterschiedliche Positionen sind und ich das mir nicht erst selber kompliziert aneignen muss.
Frau Domscheit-Berg?
Also, ja, ich glaube, dass man, wir reden vielleicht zu stark von Technik. Im Prinzip reden wir ja von das Internet und das Internet ist für mich zwar im Prinzip etwas mit einer sehr technischen Grundlage. Ich sehe es aber eher als eine soziale Revolution, die uns viele, viele soziale Veränderungen ermöglicht. Und da reden wir jetzt im Prinzip ja nicht nur von Gesetzen im Internet, sondern von allen möglichen Entwicklungen, die unter anderem auch mit Transparenz und Politik in Verwaltung zu tun haben. Dazu gehört die komplette Open-Data-Bewegung und dazu gehören Aspekte, die ich von Regierung und Verwaltung selbst steuern kann. Auch Open Data, also die Bereitstellung von maschinenlesbaren Daten, die sich in öffentlicher Hand befinden, von oben, von der Regierung selbst, die gehört dazu. Aber ganz oft wird das ja gar nicht gemacht von bestimmten Regierungen, die das halt nicht so wollen oder nicht schnell genug wollen. Und dann bietet uns das Internet die Möglichkeit, als Zivilgesellschaft zumindest in einem gewissen Grad dieses quasi Demokratiedefizit selbst auszugleichen und praktisch von unten her, von der Basis, selbst hier einen Ersatz bereitzustellen. Und so bietet uns diese Technologie eine Möglichkeit, auch Druck aufzubauen, um Politik zu verändern, die dann natürlich Menschen verändern, Abgeordnete verändern, Menschen in Regierungspositionen verändern. Aber ohne diesen Druck würden sie es möglicherweise noch langsamer tun.
Also die Netztechnologie ermöglicht es, sozusagen Defizite in der Demokratie auszugleichen, haben Sie gerade gesagt, wenn man das so kurz zusammenfassen kann. Sehen Sie das ähnlich, Herr Homburg?
Also da könnte man jetzt drüber streiten, was man mit Ausgleichen meint. Man kann es vielleicht minimal abfangen, würde ich es eher formulieren. Also das kann natürlich an einigen Stellen helfen. Aber wir haben natürlich nach wie vor, auch wenn wir alle Daten offen haben, haben wir beispielsweise bei wichtigen Fragen natürlich ein Ungleichgewicht der Personen, die Interessen repräsentieren. Also Banken, mächtige Interessen haben natürlich immer mehr Lobbyisten und damit auch Menschen, also Akteure, die sich über das Technische hinaus mit Sachverhalten auseinandersetzen. Und dieses Ungleichgewicht kann man ein Stück weit auffangen. Aber man wird es nie dadurch erreichen können, glaube ich, dass man da ein Gleichgewicht herstellen kann, weil natürlich die Unterrepräsentierten, die sozial schwachen Interessen dann am Ende dennoch schwieriger Spiel haben. Deswegen aber, das wird man noch nicht ändern können, das ist nun mal so in der Demokratie. Deswegen ist aber auch die Transparenz so wichtig. Wir brauchen endlich ein Lobbyistenregister, damit wir wissen, wer sind überhaupt die, die sich damit befassen. Wir brauchen Verhaltenskodex für Lobbyisten und wir brauchen in dem Bereich noch ein paar andere Regeln, die für mehr Transparenz sorgen. Wie gesagt, nicht um das komplett auszugleichen, das wird man nicht erreichen können, aber ein Stück weit abzufangen und den Schwachen etwas mehr Chancen geben, sich manchmal da im System einzuhaken und etwas zu verändern.
Wie genau könnte das denn geschehen? Weil für die soziale Revolution, wie Sie es genannt haben, Frau Domscheit-Berg, bräuchte man denn ja wirklich ein größeres, allgemeineres Grundbewusstsein für Demokratie. Und ich glaube, man hofft eben durch verschiedene Tools das herzustellen. Aber wie umfassend müssen solche Veränderungen oder Bereitstellungen sein, damit es diese soziale Revolution zur Folge hat?
Das ist natürlich ein Prozess, der geschieht nicht von heute auf morgen. Und ich finde es immer ganz seltsam, wenn in manchen Medien die Rede davon ist, dass so Beteiligungsplattformen im Internet nicht funktionieren, weil sich nur, weiß ich, 1,2% der Menschen daran beteiligt haben. Erstmal sind 1,2% der Menschenbeteiligung sehr viel mehr als vorher. Da waren es nämlich 0%, zum Beispiel bei Haushaltsentscheidungen und so weiter. Andererseits darf man auch nicht vergessen, dass die Menschen die Möglichkeiten vorher gar nicht hatten und erstmal lernen müssen, dass sie die jetzt haben und nutzen können. Und sie müssen natürlich auch davon erfahren. Ganz oft wird so eine Plattform bereitgestellt, aber es gibt entweder gar keins oder ein absolut minimales Öffentlichkeitsarbeitsbudget dafür, sodass Menschen überhaupt nicht wissen, welche Möglichkeiten der Beteiligung sie haben.
Sie haben schon gesagt, wir befinden uns in einem längerfristigen Prozess natürlich, aber gerade das Portal Liquid Democracy, was ja so steht für die Demokratie 2.0, hat sich in seiner Breite ja noch gar nicht durchgesetzt bisher, obwohl es ein Maximum an Transparenz und Partizipation garantieren soll. Das heißt, nochmal die Frage nach, wo stehen wir jetzt in diesem Moment, an welcher Stelle dieses Prozesses und wo geht der hin?
Wir stehen ganz, ganz, ganz am Anfang. Wir sind sozusagen im Kindergarten, wenn man das mal auf die Perspektive eines Menschenlebens übersetzt. Und Liquid Democracy ist ein schönes Tool, aber es ist eines der ersten für diese Art von Beteiligung, für wirklich breitere Massen. Und es ist als Werkzeug betrachtet, auch noch in einem Anfangsstadium. Da gibt es noch enorm viel zu verbessern. Und man muss eben auch Menschen mehr beibringen, dass es sinnvoll ist, sich an bestimmten Dingen zu beteiligen. Aber man muss diese Werkzeuge besser machen, viel einfacher machen, viel intuitiver machen, dass auch eine Person, die zum Beispiel überhaupt keine Technikaffinität hat, trotzdem damit umgehen kann. Und da sind wir noch nicht.
Was sagen Sie dazu, Herr Humbox? Also ist diese Schnittstelle oder diese Schnittmenge, die jetzt noch existiert zwischen Software, sag ich mal, und Gesetz, also dass Werkzeuge und Herangehensweisen, die eigentlich aus dem Softwarebereich kommen, jetzt teilweise auch auf politische Methoden übertragen werden, wie jetzt zum Beispiel dieses GitHub-Projekt. Ist das ein erster Schritt in eine richtige Richtung oder sorgt das eher vielleicht dafür, dass Leute ausgegrenzt werden, eben nur Leute angesprochen werden, die sind technischen Background haben?
Also ich glaube, da würde ich unterscheiden zwischen Information und Partizipation. Wenn wir über diesen GitHub sprechen, sprechen wir über Information und da ist, glaube ich, alles wunderbar und prima, was für mehr Information sorgt. Und das ist das Wesen der Information, dass manche da affiner sind und sich dem dann leichter nähern können als andere. Das wird sich auch nicht ändern. Ich glaube, im Bereich der Partizipation, also der politischen Beteiligung, da muss man schon differenzieren, weil da würde ich diese Online-Tools immer nur als eine Ergänzung sehen. Ich kann mir auch auf Dauer eigentlich keine Demokratie vorstellen und das ist, glaube ich, auch nicht von denen, die Liquid Democracy nutzen, so angelegt, dass man auf die ganz normale Offline-Diskussion komplett verzichtet, sondern es ist ja eigentlich eine Ergänzung. Und was man da dann sicher in Zukunft beachten muss, wenn es so wäre, dass dieses Ergänzungsinstrument Online-Partizipation weiter wächst, dann wird man auch sehr darüber aufpassen müssen, dass natürlich gerade mächtige Interessen mehr Möglichkeiten haben, auch über Manipulation sich in diesen Partizipationsprozessen einzumischen. Wir haben gerade in den USA ein Gerichtsverfahren, wo ein Richter den Firmen auferlegt hat, offenzulegen, welche Kommentatoren sie alle bezahlt haben. Das ist gerade eine interessante Debatte. Ich will mich jetzt nicht grundsätzlich für Klarnamenzwang im Internet aussprechen, aber gerade im Bereich der politischen Partizipation würde ich die Manipulationspotenziale mächtiger Interessen nicht zu gering schätzen.
Aber wenn man sich mal zum Beispiel diese Protestkultur anschaut, wie sie im Zuge der SOPA und PIPA Protestbewegung sich vollzogen hat im Netz, dann könnte man ja eigentlich sagen, ja, die Macht der Masse im Netz ist durchaus größer als Interessen von einzelnen Unternehmen und Lobbyisten, oder?
Ja, da haben Sie mir eigentlich gerade das Wort aus dem Mund genommen. Das wäre auch meine Replik gewesen, dass ich glaube, dass wir jetzt mit diesen Möglichkeiten des Informationsaustausches, der Mobilisierung und der Vernetzung untereinander als Basis, auch grenzüberschreitend, zum ersten Mal die Möglichkeit haben, diesen, wie sie Herr Humbock zu Recht bezeichnet hat, massiven, industriegetriebenen, von viel Geld unterstützten Lobbyinteressen etwas Machtvolles entgegenzusetzen. ACTA, SOPA, PIPA sind dafür ganz besonders gute Beispiele, denn da sind Millionen und Abermillionen an Geldern geflossen und man konnte in den USA, gab es zum Beispiel kleine Tools, Werkzeuge, Apps im Internet, die das aufbearbeitet haben, diese Zahlen, da konnte man genau abbilden, welche Abgeordnete im Senat, wie viel Geld haben die aus der Industrie bekommen, die von diesen Gesetzen profitieren würde und wie ist ihr vorhersagbares Stimmergebnis, weil sich viele dazu in der Öffentlichkeit geäußert haben. Man konnte einen wirklich ziemlich 1:1 Zusammenhang sehen zwischen viel Geld bekommen und entsprechend Stimmverhalten.
Also ich würde ja absolut zustimmen, das ist, glaube ich, gerade für die Leute, die vielleicht noch nicht gerade 60 Jahre alt sind, möglicherweise dann in der Tat das erste Mal war, dass man dieses Gefühl hat, auch Erfolg haben zu können durch direkte Partizipation. Gleichwohl glaube ich, dass es natürlich geschichtlich, und da sind wir wahrscheinlich auch nicht unterschiedlicher Meinung, es natürlich immer wieder solche Erfolge gab. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass man am Anfang einer politischen Sozialisation auch Erfolg hat und sehen kann, dass man was verändern kann. Ich bin jetzt noch nicht so ganz überzeugt, ob das wirklich eine so vollkommen neue Qualität ist oder ob wir nicht nur eine bessere Organisation haben, wie als die ersten Telefone aufkam, man sich auch besser verabreden konnte, wenn man zu Demonstrationen gehen wollte oder Ähnliches. Also das ist ja ein neues technisches Tool, was extrem viel ermöglicht. Ich bin noch etwas skeptisch, ob das wirklich eine vollkommen neue Dimension ist.
Vielen Dank für das Gespräch an Christian Humbock und Anke Domscheit-Berg. Es wird also höchst spannend, inwieweit sich diese Möglichkeiten für Information und Beteiligung am politischen Prozess in unserer digitalen Gesellschaft auch nachhaltig integrieren lassen. Ein Thema, das uns hier bei Breitband sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigen wird.